Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast für einsame Stunden im Lockdown mit
Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Deine Begrüßungen werden immer kreativer.
Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass den Soundcheck vom letzten Mal, dass der das tatsächlich in die Episode geschafft hat.
Aber ich muss sagen, die letzte Episode, die du mit dem erotischen Podcast angekündigt hast, ich habe dann auch wirklich Zuschriften gekriegt, E-Mails, dass diverse Frauenherzen sehr auf deine Stimme abfahren. Also du hast da gar nicht zu viel versprochen.
Naja, dann machen wir gleich weiter damit. Mit erotischen Stimmen und harten Fakten zum Race Around Austria.
Zum Race Around Austria, kurzer Rückblick. Wir sind jetzt im allerletzten Teil des Race Around Austria. Wir haben schon ca. 2000 Kilometer absolviert und befinden uns jetzt mitten in der letzten Nacht, wo es nur darum geht, den Fützensattel, den Dirndnersattel zu schaffen, zu überstehen und dann von Bischofshofen über Hallein ins Ziel zu fahren.
Und wo es auch für die Crew darum geht, wach zu bleiben und nicht im Sekundenschlaf da hinten im Auto irgendein Blödsinn zu machen.
Und wir haben das ja ganz gut hinkriegt. Also die absolut schwierigste Phase vielleicht im ganzen Rennen, nämlich die erste Hälfte der Nacht bei Starkregen, bei Köthen, durch das ebene Gebiet von Wörgl bis Lofer und Saalfelden haben wir irgendwie geschafft. Da hast du absolut wahrscheinlich gleich gekämpft wie ich.
Komplett am Limit.
Und wie wir dann wirklich Saalfelden erreicht haben, und es geht in den letzten, ja, man kann sagen Doppelanstieg, in den zusammenhängenden Doppelanstieg aus Fülzensattel und Dirndnersattel, da ist nicht nur durch meine Fiers und meinen Kopf, sondern auch durch die Crew wieder Ruck gegangen und die letzte Energie ist mobilisiert worden.
Ja, das ist ein schwerer Berg, trotz allem, und er ist besonders schwer, weil er einfach noch 2000 Kilometer kommt und das ist immer ein Kampf, aber irgendwie auch so ein Gefühl von, jetzt hat man es geschafft. Das, was du am wenigsten gern hörst, ist, jetzt sind wir gleich da.
Ja, und jetzt ist es nicht mehr weit. Wenn es das zu mir sagt, gibt es zwei Möglichkeiten, je nachdem, wie ich gerade aufgeregt bin. Entweder ich wäre super krantig und aggressiv, weil ich das nicht hören will, oder es ist die abgeschwächte Form von schlechter Laune und es macht mich ein bisschen munter und motiviert. Aber in dem Fall war es auch wieder so, dass bekannter Radlkollege Stückel zu Fuß mitgelaufen ist im Anstieg. Das hat mich motiviert, das hat mich auch wieder munter gemacht und einfach auch die Aussicht. Das ist im Prinzip von Bischofshofen, da weiß ich ganz genau, es sind noch etwa 3 Stunden bis ins Ziel und da ist das einfach wirklich schon greifbar.
Man hört es auch daran, dass da jemand eine Zeit lang mitlaufen kann, dass das Tempo jetzt nicht mehr so hoch ist, aber du hast da die Zeit rausgeschrieben.
Genau, ich habe mir jetzt die Zeit nicht rausgeschrieben, sondern die Durchschnittsleistung, weil bei der Zeit wisst ihr jetzt nicht, ob wir es am richtigen Zeitpunkt gestoppt haben. Das Segment quasi, nachdem ich kein großer Strava-Nutzer bin, habe ich jetzt mit Segmente auch nicht so viel am Hut. Aber ich bin diesen Fützensattel-Anstieg noch mit 181 Watt gefahren und es hat sich angefühlt wie echt schnell aufgefahren und richtig Gas geben und ordentlich aufs Pedal drücken, aber halt die nackten Zahlen, 180 Watt ist halt echt wenig. Das ist wirklich wenig und vor allem in einem steilen Anstieg, das ist halt gerade so, dass du nicht umkippst. Also viel langsamer kannst du eh nicht mehr fahren. Physikalisch gesehen, aber körperlich gesehen geht es halt auch nicht mehr viel schneller in dem Moment.
Die Feinspitze werden es vielleicht gemerkt haben, wir beschränken uns darauf, den Filzensattel zu nennen, weil es kommt danach eine kurze Abfahrt und danach ein kleiner Gegenanstieg. Und das hat so einen speziellen Namen, der wird so speziell im Dialekt ausgesprochen. Da begeben wir uns nicht auf dieses Terrain und versuchen, das richtig auszusprechen. Deswegen, jetzt habe ich es versucht, deswegen Filzensattel und danach ein kleiner Gegenanstieg. Belassen wir es einfach dabei.
Ja, oder sagen wir, er heißt Dirndnersattel. So wie wir sagen, und ich glaube, geschrieben hast du Dirndnersattel. Und wenn man einfach sagt, Hochkönig, ist auch okay, weil das ist der große, berühmte Berg daneben.
Jedenfalls geht es von dort in einer geilen Abfahrt nach Bischofshofen, die wir aber in der Nacht nicht genießen haben können, weil es kalt war, nass war und stockfinster, weil, wir erinnern uns, unser Zusatzscheinwerfer, den haben wir nicht mehr zum Laufen gebracht.
Aber zum Glück hat die Handbremsen jetzt gehalten. Das hat keine weiteren Probleme gemacht. In den letzten 24 Stunden sind wir mit, oder seid ihr mit leicht angeschlagenen Handbremsen, habt ihr das Auto immer wieder in Schwung gehalten. Und vom Bischofshofen weg fängt für mich immer sowas an wie ein Zühlsprint. Da weiß ich, ich bin am Berg sicher nicht der Schnellste im steilen Anstieg, aber von Bischofshofen kommt dann wieder ein längeres Flachstück, ein flacher Anstieg auf den Pass Lueck, wo man ordentlich Gas geben kann, weil es nur minimal steigt. Und dann geht es halt so wellig dahin, mit zwar noch einige Höhenmeter, aber keine gravierenden Anstiege mehr. Und bei diesem sozusagen, unter Anführungszeichen, Zühlsprint über ungefähr 3 Stunden, habt ihr mich immer wieder noch probiert, so richtig zu motivieren.
Und es hat nicht immer so ganz einwandfrei funktioniert, weil wenn der Max die von hinten anschreit und sagt, du sollst einmal gescheit aufdrucken, dann kommt es unter Umständen vor, dass du in deiner Verwirrtheit komplett was falsch verstehst und dann zum Bocken anfängst und mit uns zum Streiten.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir einfach gedacht, was will jetzt der Max von mir? Warum redet er was von Intervalltraining und jetzt geht es Intervall los? Also das ist die gut gemeinte Botschaft, die ist bei mir komplett falsch angekommen. Ich habe gedacht, ich muss da jetzt 4 Minuten All-Out-Intervalle fahren und habe mich natürlich quergelegt und protestiert, weil ob der Max jetzt völlig irre ist, dass man jetzt Intervalle verortet am Schluss. Und ich habe irgendwie gesagt, ja, ich kann so gut wie es geht fahren, aber Intervalle fahre jetzt sicher nicht und ihr könnt es mir mal gern haben.
Und das ist jetzt im Nachhinein für uns natürlich lustig, aber sowas kann da mit einer weniger eingespielten Crew, mit einer Crew, die einen Athleten nicht so gut kennt, kann da das Rennen komplett verhageln. Es ist schon oft vorkommen, dass Athletinnen auf den letzten 100 Kilometern irgendwelche Aussetzer gehabt haben und gestreikt haben und nicht mehr weitergefahren sind. In dem Fall haben wir dann wirklich eine halbe Stunde auf dich eingeredet und dir erklärt, dass der Max nur gesagt hat, du sollst abdrucken. Keiner hat irgendwas von Intervallen gesagt und wir wollen dir auch nicht mehr schinden, wir wollen einfach nur mehr, dass du ins Ziel fährst. Aber das hat eine Zeit lang gedauert, bis das angekommen ist.
Ja, klassisches Missverständnis, das ja durch Schlafentzug passiert. Und weil halt der Max sonst für mich die Bezugsperson ist für Trainingsplan, für Intervalltraining und für Vorgaben, die er mir gibt, habe ich jetzt einfach das quasi in den Mund gelegt, dass er mir wieder Intervalle verordnet, was natürlich gar nicht so war. Aber generell die Geschichte mit Fertigfahren, so Rennen und am Schluss nochmal Gas geben und überhaupt ein starkes Finish hinzulegen, das ist etwas, wo ich viele Jahre immer wieder Probleme gehabt habe. Wenn ich zurückdenke, mein allererstes Rennen, was über 24 Stunden hinausgegangen ist, war das Race Around Slovenia 2007. Und damals, da hat es natürlich noch nicht so die Hilfsmittel gegeben mit GPS-Tracking und einem detaillierten Routebook und Höhengrafiken. Da war eben in der Streckenbeschreibung drinnen, dass es auf die letzten 40 Kilometer von der letzten Timestation quasi nur mehr bergab geht, bis ins Ziel, das war eben in Postojna. Und dann ist dort wieder 10 Kilometer vor dem Ziel so ein Anstieg gekommen mit gerade einmal 60 Höhenmeter. Und da habe ich komplett durchgedreht, da bin ich vom Radl abgestiegen, da habe ich gesagt, ich fahre da nicht auf, das ist eine Frechheit, was ist die Rennleitung, spinnen die komplett, die schreiben ins Roadbook, es geht nur mehr bergab bis ins Ziel und dann kommt wieder so ein Anstieg. Ich weigere mich jetzt, ich protestiere, ich fahre nicht weiter, die können mich gern haben. Und da wollte ich tatsächlich ein paar Kilometer vom Ziel das Rennen aufgeben und es war ganz schwierig, dass wir die Situation meistern. Es ist echt komisch, also am Ende liegen bei mir ganz oft die Nerven blank und irgendwie habe ich in meinem Unterbewusstsein oder in meinem Hinterkopf das Gefühl, jetzt habe ich schon so lang mich so angestrengt und ich habe schon so lang alles gegeben und es ist noch immer nicht aus und ich will jetzt einfach nicht mehr und ich möchte einfach einmal kommod, entspannt am Schluss ins Ziel fahren und dann treibt ihr mich immer so und ich denke mir, als Belohnung für 3 Tage schnell fahren hätte ich gerne ein paar Stunden am Schluss mit Genuss. Und nicht einmal das ist mir vergunstigt, sogar am Schluss muss ich ja immer noch Gas geben. Das finde ich dann oft ungerecht.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo in ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist zumindest ziemlich bleibt
man körperlich unversehrt. Und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende. Eine kleine Anekdote aus der Ultracycling-Steinzeit, als man sich noch wirklich auf das verlassen hat müssen, was im Roadbook steht, da hat es keine anderen Hilfsmittel gegeben. Aber es stimmt natürlich, es ist dann auch die Crew so aufgekratzt in den letzten Stunden, weil aus dem Auto ist natürlich das Gefühl, jetzt ist wirklich nicht mehr weit und dann pushen wir. Im Auto ist man so ganz hiebelig und ganz nervös. Ich erinnere mich an die Race Around Challenge, wo plötzlich das Roadbook aus dem Fenster geflogen ist, weil ich so aufgebracht war und so nervös und so außer mir. Und aus Fahrersicht ist das offensichtlich komplett anders.
Ja, wie gesagt, das ist was in den letzten Jahren verbessert habe. Ich habe jetzt echt teilweise schon sehr, sehr gute Finishes hingelegt, zum Beispiel beim Ram 2013, wo wir es dann noch unter 8 Tagen geschafft haben, mit wirklich die letzten Stunden komplett schnell und gut gefahren. Aber beim Ram 2011 war es so, dass ich am Ende, wie wir schon Richtung Annapolis waren, auf die letzten paar Kilometer einfach protestiert habe und dann habe ich mit dem Official diskutiert, der uns durch die Stadt begleitet hat. Warum ist da so viel Verkehr? Warum müssen wir durch die Innenstadt? Warum haben wir so viele rote Ampeln? Und ich fahre da sicher nicht weiter. Ich steige jetzt ins Auto ein und fahre nicht weiter. Und da hat der Official plus die Crew mich müssen echt besänftigen, dass ich quasi runtergehe von meinem Protest und dann mich beruhige und weiterfahre. Aber das waren jetzt alles sehr, sehr alte Geschichten. Mittlerweile kann ich echt sagen, dass ich am Schluss das irgendwie gelernt habe, mich nicht nerven zu lassen. Und ich weiß eh, dass ich am Schluss auch noch Gas geben muss und wenn du ein Rennen schnell ins Ziel fahren willst, tut es nicht nur am Anfang weh, mit einem schnellen Start, die ersten 1-2 Tage, sondern es tut auch die letzten paar Stunden noch weh und die Belohnung heißt nicht gemütlich ins Ziel fahren, sondern die Belohnung heißt, wenn man im Ziel ist, dann wird es erst gemütlich.
Schnell im Ziel sein, dann kommt die Belohnung. Aber immerhin bist du alle deine Rennen fertig gefahren. Es gibt ja genug Beispiele, legendärerweise vom Juri Robic, der auf der letzten Timestation beim Ra hingeschmissen hat und gesagt, er macht es nicht fertig und dann tatsächlich aufgehört hat.
Ja, das war wirklich Race Across America 2009, wo, das haben wir in unserer ersten Staffel schon mal kurz erzählt, es einen Penalty gegeben hat, der vor dem Start.
Das kennen wir sogar, das kommt mir bekannt vor.
Da hat ein Penalty vor dem Start, wo der Jure in Strandnähe gebinkelt hat, irgendwo in ein Gebüsch, aber in der Öffentlichkeit und da hat er für das eine Viertelstunde Penalty gekriegt. Das hat ihm dann ganz am Ende quasi das Rennen gekostet, weil er war tatsächlich mit dem Danny Wyss gleich auf, Kopf an Kopf und dann hat die Viertelstunde Penalty das Rennen entschieden Und weil der Jury der Meinung war, dass der und auch weitere Penalties, die er gehabt hat, nicht gerechtfertigt waren, hat er dann am Ende, statt einen traumhaften zweiten Platz ins Ziel zu fahren, einfach protestiert und ist ausgestiegen. Und du merkst erst, wie gutmütig ich bin, weil ich lasse mich von euch immer umstimmen und milde stimmen und fahre dann brav fertig und setze nicht meinen Dickschädel durch und steigt nicht tatsächlich aus.
Das war ein bisschen unser Glück, weil sonst würde man da jetzt nicht so amikal miteinander reden, dass unser Penalty uns nicht den Sieg gekostet hat, sondern die Zeit gerade noch gereicht hat.
Und was auch gerade noch nicht den Sieg gekostet hat, aber was noch ein kleines Problem war auf die letzten Kilometer, da haben wir noch einen Defekt gehabt beim Radl.
Ja, und zwar in einer Passage, ich vergiss immer, wie es heißt, ich vergiss auch jedes Jahr, dass die Passage gibt, weil für mich ist Bischofshofen und dann fahren wir gemütlich den Seen entlang und dann sind wir im Ziel, aber da gibt es diese Schlucht, Klamm, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, und da sind wir hinter dir hergefahren, da ist extrem eng, da gibt es keine Ausweichstellen, zum Glück war kein Verkehr, es hat gerade zum Dämmern angefangen und auf einmal stehst du vor uns, weil, was ist eigentlich genau passiert, die Ketten über den Begrenzer drüber aussehen und nichts mehr gegangen.
Es hat sich die Ketten, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ganz unten war, unterm Öferritzel oder oben über dem 28er-Ritzel.
Weil die Kette ist nicht mehr so weit rechts bei dem Rennstand.
Zweifelst du jetzt, dass ich bergauf mit dem Öferritzel gefahren bin?
Ja.
Okay, dann war es wahrscheinlich, ist die Kette noch innen gekuppt, hat sie zwischen die Speichen irgendwie verfangen und es war nicht mehr zum Lösen. Und wir haben sowieso gesagt, dass wir die Chance jetzt irgendwie gleich nutzen und dann haben wir vom Roubaix aufs Tarmac gewechselt.
Es war ja als Verfechter der Felgenbremse, du wolltest ja mit dem Tarmac ins Ziel fahren, weil es auf die Zielfotos besser ausschaut. Und dann haben wir das dann gleich dort gemacht und haben nicht noch kurz vorm Ziel einen schnellen Wechsel machen müssen.
Ja, jetzt plauderst wieder interner aus. Aber ja, es ist natürlich schon schön, wenn das Zielfoto gut ausschaut und bis zum Zielfoto war es allerdings noch ein bisschen ein Weg. Aber es ist dann am Ende wieder richtig cool geworden. Also wenn dann am Mondsee für die letzten ca. 20 Kilometer, da kommt dann bald einmal ein Official und das Kamerateam, weil es ja einen Livestream gibt im Internet und im Zielraum und dann fort nehmt ihr das Moped mit der Kamera und hinten im Auto geht's rund und es wird gehupt und gefeiert und außen Fenster geschrien und da kommt dann eine richtig coole Stimmung auf.
Ja, genau wegen den internen. Deswegen hören die Leute den Podcast und ich habe auch sehr viel Feedback gekriegt für die Folge, wo wir erzählt haben, was im Rams Head Roadhouse alles passiert, wie das Radl geputzt wird, wie das schöne Trikot angezogen wird. Das wollen die Leute hören und deswegen bringe ich das da unter.
Na, passt gut.
Wir haben auch schon Rennen gehabt, wo wir noch auf dem Zeitfahrer umgestiegen sind und auf die Scheiben, weil das Gerät deiner Wahl war fürs Zielfoto. Also je nach Stimmung. Aber in dem Fall hat es super passt, haben wir es gleich mitgemacht.
Für die letzten 20 Kilometer habe ich 40 Minuten gebraucht. Also das war nochmal ein 30er Schnitt, wo es ein bisschen bergauf gegangen ist. Auch. Also ich behaupte mal, wenn du noch 2135 Kilometer für die letzten 20 Kilometer nochmal über 30 Schnitt fährst, dann darf man schon ein schnelles Radl nehmen. Und da ist es dann schon authentisch, dass man mit einem schnell ausschauenden Radl ins Ziel fährt.
Ja, und weil wir es schon ansprechen, die Zeiten, den Kilometerstand, wir haben die letzte Episode beendet mit dem Duell gegen die Nicole Reist. Wir haben am Filzensattel 39 Minuten Rückstand gehabt. Wie hat sich der entwickelt? Wie ist das Duell weitergegangen?
Das Duell ist ja ein bisschen von euch, ich sage jetzt mal, erfunden worden, weil eigentlich ist ja das total was anderes. Die Nicole ist einen Tag früher gestartet, fort in der Damenwertung. Aber es wäre halt angedacht gewesen, dass mich das zusätzlich motiviert. Hat es gar nicht so richtig, weil ich einfach sagen muss, die Nicole fährt so großartig, das habe ich gewusst. Und im Endeffekt habe ich gedacht, ob sie jetzt vor mir, nach mir im Ziel ist, ist mir gar nicht so wichtig. Aber ich habe das natürlich schon so im Hinterkopf gehabt, dass die Nicole noch immer vor mir ist. Und aus irgendeinem Grund haben wir diese 39 Minuten vom Filzensattel nicht aufgeholt. Und vorweggenommen im Ziel war die Nicole Reis tatsächlich 45 Minuten vor mir. Das heißt, sie hat mir und uns nochmal 6 Minuten abgenommen auf die letzten 100 Kilometer. Und das ist echt beachtlich.
Also haben wir nicht dich damit motiviert, sondern anscheinend nur die Nicole mit dem vermeintlichen Duell. Und man muss zusagen, die 6 Minuten schneller als du, die sind ja insofern auch beeindruckend, weil die Nicole zu dem Zeitpunkt einfach 24 Stunden länger im Sattel gesessen ist und ein deutlich längeres Rennen gehabt hat.
Absolut. Und was der Nicole ihr richtige Stärke ist, ich meine, sie ist sehr leicht und sie ist wirklich eine grandios gute Bergfahrerin. Aber am Ende haben wir jetzt nicht mehr die ganz großen Berge gehabt und trotzdem nimmt sie mir als Flochspezialisten 6 Minuten ab.
Hättest doch wahrscheinlich aufs Schiff umsteigen sollen. Dann hätten wir die 6 Minuten noch geholt.
Ja, dann kann ich jetzt wieder sagen, ihr als Crew wart's dafür verantwortlich, dass ich im falschen Radl gesessen bin.
Hätten wir besser, ja.
Aber der Zü-Sprint generell, also die letzten 3 Stunden waren gut, muss ich sagen, aber ich habe es auch schon besser geschafft. Also gerade zum Beispiel 2015, da kannst du dich sicher auch noch erinnern, da ist es ja am Schluss wirklich so minutenweise darum gegangen, schaffen wir den neuen Streckenrekord oder nicht. Und da habe ich einfach noch mehr inneres Feuer und noch mehr Motivation entfachen können. Heuer war es jetzt schon so, dass wir gewusst haben, es wird einen neuen Streckenrekord geben, wir bleiben unter der Schallmauer von 3,5 Tagen und da war jetzt vielleicht die Motivation schon gut am Ende, gut fertig zu fahren, aber es ist nicht so richtig um alles gegangen, so wie es zum Beispiel 2015 war.
Ja, 2015 war halt der Kampf um Sekunden, um Minuten, da war es wirklich knapp, da haben wir uns auch gegenseitig aufgestachelt und geputscht und geschrien und heuer haben wir einfach gewusst, okay, wir sind deutlich drunter und ob es jetzt 1 Minute mehr, 1 Minute weniger. Wir haben auch schon gewusst, wir haben die Penalties schon herinnen und da ist dann einfach 2 Minuten mehr oder weniger. Dafür kann man sich schwer motivieren. Also auch aus der Crew heraus war dann nicht mehr so, dass da um jeden Meter und um jede Sekunde gekämpft wurde und geschrien wurde und motiviert wurde.
Aber apropos Begeisterung und Schreien und Anfeiern, die Stimmung im Zü ist natürlich auch ein Faktor, weil wir ja gewusst haben, wir kommen ins Ziel, wo wahrscheinlich überschaubar, ich würde jetzt nicht sagen, die Stimmung ist mittelmäßig, aber es hat halt diese Vorgaben und Verordnungen und Einschränkungen gegeben wegen der Corona-Situation. Das heißt, ein Hexenkessel hat uns nicht erwartet, wie es die Jahre davor gewesen ist.
Ja, und zur Stimmung im Ziel zählt auch dazu einfach wahrscheinlich die letzten 50 Kilometer auf der Strecke. Da ist so viel los, da sind so viele Fans auf der Strecke. Da werden Leuchtfeuer gezündet, da wird applaudiert, da werden Fahnen geschwenkt, da wird getrommelt. Das war heuer auch. Das ist jedes Jahr so, das ist der absolute Wahnsinn jedes Jahr. Aber natürlich die Zielankunft selbst im Zielbereich, der war auf 200 Leute beschränkt. Da war kein Vergleich mit den Jahren davor.
In die Jahre davor, 2014 und 15 und 16, sind wir immer zwischen 10 am Abend und 2 in der Früh ins Ziel gekommen. Da waren tausende Leute im Zentrum von St. Georgen, dort dieses Zeltfest gegeben. Da fahren die Radlfahrer durch ein Spalier an Zuschauern, durch die Zelte, die Festzelte durch. Man braucht sich auf YouTube nur ein paar Videos anschauen, Race Around Austria Zieleinfahrt, das ist Gänsehaut pur, das ist echt unbockbar. Und heuer sind wir eben in der Früh angekommen, es ist gerade hell geworden, es war seit 1-2 Stunden hell, es war kalt, es ist neblig gewesen und wir haben gewusst, dass eben dieser Hexenkessel nicht ist.
Also selbst ohne Corona hätte es aufgrund der Startzeit, ich meine, es gibt vielleicht die Frühschoppen und die später noch um 10 Uhr auch noch im Zeltfest sitzen mit ein paar Biere, aber die große Menge geht irgendwann schlafen. Und damit war nicht zu rechnen, auch ohne Corona. Aber es ist halt jedes Jahr eine geile Zieleinfahrt einfach. Und auch für die Crew super, wenn man dann vom Zielbereich, von der Champagnerdusche mit den Christoph-Strasser-Jacken durchs Zeltfest geht, dann kommt man am anderen Ende nicht nüchtern an und hat... hat noch immer ein volles Geldbörserl.
Ja, die Champagner-Dusche hat es heuer nicht gegeben. Das war, finde ich, gar nicht so schlimm, wenn man so Sekt besprüht mit brennenden Augen und dann dort steht und dann setzt der Schüttelfrost ein, weil es dann kalt wird. Das war jetzt nicht so vermisst, aber die Stimmung bei der Zürenfahrt war trotzdem gut, weil das einfach auch daran liegt, dass die Organisatoren das extrem gut aufziehen.
Und ich sage herzlich willkommen zurück und Gratulation zu 3 Tage, 11 Stunden, 26 Minuten und somit zum neuen Streckenrekord beim Race Around Austria, Christoph Strasser.
Da reden wir aber immer vom Showziel.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es nämlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Das eigentliche Ziel oder die Zeit wird gestoppt bei der Ortstafel St. Georgen und dann wird man ein bisschen abgeleitet und kommt dann zu einem größeren Parkplatz mit einem kleinen Zelt, mit ein paar Liegestühle und dort wartet man dann, bis das Zeltfest geräumt ist, beziehungsweise das Spalier geräumt ist, dass man dort mit dem Radl durchfahren kann. Aber bis zur Zeitnehmung habe ich auch ordentlich gekämpft, weil es war dann schon so ein Zeitpunkt und so eine Phase im Rennen, wo wir die nicht allein lassen haben können. Die andere Crew, die hat fein in einer Frühstückspension geschlafen, da haben wir jetzt auch keinen Crewwechsel mehr zusammengebracht und ich habe einfach die letzten 3 Stunden bis zur richtigen Ziellinie so dringend aufs Klo müssen. Und ich habe mich echt wirklich, ich habe gekämpft, ich habe mich so zurückhalten müssen. Und es war dann auch so, die Überquerung der Ziellinie war dann so ein bisschen, normalerweise haut man sich auf ein Backel und jubelt ein bisschen und macht ein bisschen was gemeinsam. Aber ich habe die das Radl weggenommen, habe die in den Liegestuhl gesetzt und bin sofort 100 Meter zur Schule gefahren und aufs Klo, weil ich habe so dringend müssen. Ich habe nicht einmal mehr, es ist nicht einmal mehr ein Handshake oder ein Schulterklopfer ausgegangen. Ich habe sofort weg müssen aufs Klo. Deswegen war heuer so die Zielankunft. Jetzt die Team Experience war jetzt dann nicht so groß wie in den Jahren davor.
Also es war eine Erleichterung, aber auf eine andere Art und Weise.
Ja, kann man so sagen, ja.
Die Geschichte ja jetzt zum allerersten Mal, das habe ich bis jetzt nicht so irgendwie mitgekriegt, dass du dann mit meinem Radl unterwegs warst und erst ein paar Minuten später wieder gekommen bist.
Sagen wir ein paar Minuten, aber du hast gedacht, ja, Gott sei Dank nimmt man das Radl weg und hilft mir in den Liegestuhl und dann war es eh wurscht, was ich damit mache.
Ja, und es war heuer auch das Umarmen und gegenseitig sich gratulieren, das ist ja heuer sowieso auch im Prinzip unerwünscht gewesen oder wir waren da auch verantwortungsbewusst. Also wir sind natürlich noch mit Abstand regeln, das heißt schmusen haben wir nicht dürfen oder wollen im Ziel. Und jetzt war ich eigentlich eh schon darauf eingestellt, dass wir wenig Körperkontakt haben werden bei den Gratulationen. Jetzt habe ich die gar nicht so vermisst, die ersten 2-3 Minuten.
Und wir waren auch super vorsichtig, das muss ich auch dazu sagen, weil wir haben ja bis zum Schluss habe ich wieder nicht aufgepasst, beim Teammeeting habe ich, was weiß ich, war ich mit meinen Gedanken woanders und wir haben bis zum Schluss nicht hundertprozentig gewusst, wie jetzt diese Zieleinlauf ablaufen wird und sind dort einmal gesessen mit Masken und wollten ja keinen dritten Penalty kassieren. Und erst, wie der Rennleiter zu mir gesagt hat, jetzt seid safe, ihr kriegt kein Penalty, die Zeit ist offiziell, dann war es so ein bisschen nochmal die Erleichterung und dann haben wir uns schon gratuliert und abgeklatscht und auf die Schulter geklopft, aber bis dahin war auch so ein bisschen noch der letzte Rest Spannung da, damit man das ja nicht verkacken, dass ich weiterhin sagen kann, fehlerfrei seit dem Start als Teamchef.
Direkt nach der Ziellinie habe ich ja wirklich so, sind mir schon einige Emotionen hochgekommen. Also da habe ich mal für mich selbst so realisiert, was das jetzt gerade bedeutet und wie genial das gelaufen ist. Da habe ich ein paar Freudentränen oder einfach Tränen verdruckt. Bin sehr gerührt gewesen. Man hat es vielleicht nicht gesehen, weil ich noch die Brühen aufgehabt habe. Und dann sind wir ein paar hundert Meter nachher bei dieser Platzl angekommen, wo eben die Sitze und die Liegestühle vorbereitet sind, wo man normalerweise nur ganz kurz wartet, bis man dann auf die Bühne fährt, in das Showziel, wo der Moderator wartet und die Musik gespielt wird. Aber heuer hat es etwas länger gedauert, bis dann quasi von der Ziellinie wir richtig ins Ziel gefahren sind, weil da ein bisschen was dazwischen gekommen ist.
Und das gibt ja Zeit zu reflektieren, weil ich habe das in den letzten Jahren immer beobachtet. Kein Mensch ist so einsam als derjenige, der so ein Rennen beendet, weil das ist ein Ziel, das man sich selber setzt, das man mit anderen erreicht, aber das man dann im Endeffekt dann auch allein geschafft hat und dann fällt das ab und dann muss halt jeder mit sich selbst damit ein bisschen umgehen, wie geht's weiter, jetzt habe ich das erreicht, was bedeutet das für mich? Und das ist dann immer so, da lässt man die auch immer ein bisschen allein, weil das ist schon so ein einsamer Moment.
Das ist auch wirklich cool, dass das Fingerspitzengefühl da ist, weil so diesen Moment kannst zwei, drei Tage später nicht mehr so richtig erleben. Also du brauchst jetzt wirklich, wenn du ins Ziel kommst, ein paar Minuten für dich und dann ist man eh froh, wenn man quasi die Emotionen irgendwie intensiv spürt und dann nach ein paar Minuten ist man lieber, es wird jetzt dann Spaß gemacht und gefeiert und Geschichten erzählt und Anekdoten austauscht und dann herrscht wieder die super Stimmung.
Und eine super Anekdote ist dann anschließend passiert.
Ja, ich glaube, ich habe die Konkurrenz einfach wahrscheinlich richtig eingeschätzt, weil der Robert Müller, der jetzt dann als Zweiter ins Ziel kommen wird, der hat in der zweiten Hälfte vom Rennen wirklich Gas gegeben und ich habe gewusst, wenn ich da jetzt nicht dagegen halte, wird er mir noch näher kommen. Das war schon eine Zusatzmotivation und ja, wir sind eigentlich schon ein bisschen länger da, als wir jetzt eigentlich da auf der Bühne sind. Wir haben schon ein bisschen warten müssen, bis wir auf die Bühne dürfen. Das war noch, wo wir vielleicht eine Stunde noch versteckt haben von unserer Ankunftszeit.
Ja, das haben wir schon angesprochen. Du bist genau richtig zum Gottesdienst gekommen.
Bitte Flo, erzähl uns, was da passiert ist.
Naja, wir waren im richtigen Ziel, im Zeitnehmungsziel. Und dann haben wir die offizielle Zeit gekriegt und die war?
Die offizielle Zeit war 3 Tage, 11 Stunden und 26 Minuten.
Inklusive unserer 2 Penalties. Und du hast das vorher angesprochen, normalerweise sitzt man da ein paar Minuten und dann geht es ins Showziel. Nur diesmal haben sie uns gesagt, naja, es ist gerade Gottesdienst. Und der Zielbereich ist direkt vor der Kirche am Hauptplatz. Wir müssen jetzt warten, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Und es hat über eine Stunde gedauert, wo wir dann da am Parkplatz in den Liegestühlen gesessen sind und nur gewartet haben, bis wir dann endlich ins Showziel dürfen. Und es war für dich, glaube ich, nicht so angenehm, weil du bist ziemlich abgekühlt und müde geworden.
Es war eben kurz vor 8 Uhr und wir haben wirklich warten müssen, bis der Pfarrer mit seiner Predigt fertig war. Ich bin dann halt, es war dann im Prinzip eh witzig, wir haben es mit Humor genommen und eigentlich uns über die absurde Situation ziemlich abgehaut und wir haben irgendwie einen Spaß gehabt, aber dann ist mir bewusst worden, als es geheißen hat, die Kirche ist aus, quasi grünes Licht vom Pfarrer und wir dürfen jetzt reinfahren auf die Bühne, da habe ich gemerkt, nach einer Stunde sitzen ist es gar nicht mehr so leicht, für die letzten paar hundert Meter aufzusteigen aufs Radl und es gibt ja diese Rampe. Beim Start fährst du eine 3 Meter lange Rampe ziemlich steil obi. Bei der Zieleinfahrt musst du die gleiche steile Rampe wieder 3 Meter bergauf fahren. Wenn du da mit Schwung daherkommst, gerade im Radlrhythmus bist, ist es auch schon gar nicht so ohne, noch 3 oder 4 Tage Radlfahren. Aber es ist zum Aufpassen, aber es geht. Aber an dem Tag bin ich echt, ich habe so Angst gehabt, dass es mich von dieser Rampe abwirft. Und ich bin halt da gerade irgendwie aufgekommen und oben sofort ausgeklickt und dann hast du mich gleich quasi gestützt und mir geholfen, dass man dann die letzten paar Meter zu Fuß führen kann, bis eben der Moderator uns dann richtig empfangen hat. Da habe ich nochmal kurz mir gedacht, jetzt bitte nicht blamieren. Du willst nicht das Radlrennen gewinnen rund um Österreich mit einem Streckenrekord und dann schmeißt du die von der Zielbühne. Das wäre ziemlich peinlich gewesen.
Ja, nicht nur peinlich, auch wahrscheinlich schmerzhaft, weil ich bin da unten gestanden, habe das gesehen, bin heldenhaft gleich aufgesprungen. Wer den Livestream gesehen hat, hat meinen Auftritt gesehen. Du bist ja nur mit einem Fuß ausgeklickt, den zweiten hast du ja schon fast nicht mehr rausgekriegt und bist dann in die Richtung, wo du noch eingeklickt warst, hast schon einen ziemlich weiten Richtung gehabt in die Richtung und wärst fast umgeflogen. Dann haben wir die gerade noch gefangen und das ist ja leider letztes Jahr beim Race Around Austria sind diese Sitzsäcke, diese Styroporsäcke, die normalerweise rund um diese Rampe liegen, verschimmelt und jetzt sind keine gelegen. Also es wäre dann wirklich einen Meter direkt auf die Pflastersteine gegangen. Zum Glück ist nichts passiert.
Ja, mit abgekühlten Knien, kalten Muskeln, wo dann schon ein bisschen die Schmerzen kommen, ist es wirklich nicht lustig, dort aufzufahren. Aber trotzdem, die Stimmung im Ziel war cool.
Und zur gefährlichen Auffahrt und zum nicht blamieren haben wir vielleicht eine kleine Anekdote zum Erzählen.
Der Philipp, wir verschweigen jetzt den Nachnamen aus Datenschutzgründen und weil wir ihn jetzt da nicht blamieren wollen.
Beziehungsweise er uns noch weiter.
Der Philipp ist einer unserer Betreuer-Crew vom Race Across America, war dort zweimal dabei fürs Wohnmobil verantwortlich, hat es immer extrem gut gemacht. Aber irgendwie ist dieser Spaß entstanden, dass er uns bei jeder Gelegenheit blamiert.
Und er hat dann angekündigt, im Zwarer-Team die Rad-Challenge zu fahren. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen. In der WhatsApp-Gruppe ist natürlich gewitzelt worden. Und dann hat es geheißen irgendwann einmal, du hast einen Job, bitte blamier uns dort nicht.
Es ist nicht ganz gelungen. Er hat nämlich dieses Rennen mit seinem Kollegen beendet, ist die Racerad Austria Challenge ins Ziel gefahren, aber bei der Zieleinfahrt hat es ein kleines Problem gegeben.
Sie sind zu zweit auf diese Rampe zugefahren und wollten kurz vor der Rampe sich noch gegenseitig high-fiven. Philipp hat daneben gehauen und ist dann neben der Rampe geduscht und hat sich ziemlich wild aufgeschürft. Inzwischen dürften die Wunden verheilt sein. Also, er nimmt es uns nicht böse, wenn wir das erzählen, aber er hat es dann doch nicht ganz geschafft, uns nicht zu blamieren. Und anders als dein Zielinterview können wir jetzt auch ein bisschen was Substanzielles zum Rennen sagen und ein paar Fakten, Daten und eine gescheite Analyse machen.
Du meinst, unsere Zuhörer und Hörerinnen wollen nicht nur lustige Sachen, sondern die Hard Facts auch haben?
Nein, sie wollen überhaupt was hören, weil so ein Sportler-Zielinterview ist ja immer mäßig aussagekräftig.
Wir haben bei dem Rennen insgesamt sehr wenig Schlafpausen eingelegt. Und es war 2016 bei meiner letzten Solo-Teilnahme schon so, dass ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ich glaube es waren 1,5 Stunden oder weniger als 2 Stunden auf jeden Fall geschlafen habe.
Und wir haben 2016 gesagt und das hat auch der Sevi gesagt, ich habe danach einmal kurz mit ihm geredet, weniger geht eigentlich nicht.
Weniger schlafen geht wahrscheinlich ganz schwer und macht vor allem macht es keinen Sinn, dass es mit weniger Schlaf geht. Würde jetzt gar nicht behaupten, aber ob es dann nur einen Mehrwert bringt, wenn man dann doch halt mehr leidet oder eben vielleicht mehr Risiko eingeht. Erstaunlich ist aber schon, das können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, der Sieger aus dem Jahr 2017 hat laut seinen eigenen Aussagen und seinen Berichten noch deutlich weniger geschlafen. Der hat im Prinzip das ganze Rennen fast gar nicht geschlafen, bis auf einen Powernap. Und da hat er gesagt, der hat nicht wirklich richtig eingeschlafen, sondern ist quasi ein paar Minuten dort gelegen, Augen zu und ist dann weitergefahren. Also anscheinend gibt es Menschen, die können es ohne Schlaf durchfahren. Zu denen gehöre ich sicher nicht. Ich bin schon eher ein bisschen, jetzt, das glaubt mir keiner, das ist ja wahrscheinlich unglaubwürdig, wenn ich sage, ich bin ein Vielschläfer, aber ein bisschen mehr Schlaf wie vielleicht manche andere brauche ich schon. Obwohl es natürlich sehr wenig ist und ich glaube, für meinen Körper, für meine Psyche geht es eigentlich mit noch weniger Schlaf nicht, haben wir 2016 schon gesagt, und in Wirklichkeit war es aber nochmal deutlich weniger.
Ja, und heuer haben wir es dann mit 55 Minuten gemacht und es war einerseits irgendwie so vorgegeben durch diesen fixen Shuttle, auf den haben wir uns ziemlich fokussiert und auf den auch verlassen. Das hätte auch noch hinten losgehen können. Aber ich sag's wieder, viel weniger Schlaf geht wahrscheinlich nicht und ist nicht mehr sinnvoll. Aber wir werden sehen, was die nächsten Jahre bringen. Es ist auch eine alte Weitradlfahrer-Weisheit, dass man sagt, je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man. Deswegen hat es früher immer geheißen, die richtig guten Weitradlfahrer haben alle ein gewisses Alter, bis der Strasser gekommen ist.
Mittlerweile wäre schon ein gewisses Alter und anscheinend geht es mit dem weniger Schlafen besser. Was das mit der Schlafmenge auch noch beeinflusst hat, war, dass der Start heuer am Abend war und wir sind ganz in der Früh ins Ziel gekommen. Das heißt, wir haben 3,5 Tage gebraucht, aber es waren eigentlich 3 Tage und 4 Nächte. Und in den anderen Jahren war der Start in der Früh und wir sind spät auf Nacht ins Ziel gekommen. Das heißt, da waren es 4 Tage und 3 Nächte. Und das macht schon einmal einen deutlichen Unterschied.
Wobei man eigentlich, wenn man das so hört, denken würde, 4 Nächte sind schlecht, da braucht man mehr Schlaf.
Und ich glaube, es wäre so gewesen, nur das beeindruckt mich jetzt dann auch wirklich selber, wenn ich mir nur die Zahlen anschaue. Wir haben von diesen 4 Nächten, sind wir 3 komplett durchgefahren. Wir haben nur in der zweiten Nacht diesen Powernap gemacht und haben alle 3 anderen Nächte komplett durchbissen, weil die Schlafphase war ja am Vormittag, die im Shuttle.
Und wie hart das war, das kann man sich in den vergangenen Episoden anhören. Das war ein ständiger Kampf, da wach zu bleiben, vor allem in den Nächten 2, 3 und 4.
Ich habe jetzt natürlich auch noch die Leistungswerte vom ganzen Rennen mir ausgesucht. Es waren insgesamt 26,3 km/h Schnitt und durchschnittliche Leistung von 204 Watt, also die Normalized Power. Der Puls war auf 117 durchschnittlich und der Training Stress Score war 2044. Und das ist ein Begriff oder eine Zahl, die kennt man aus der Trainingsdokumentation, aus in diversen Softwareprogrammen, zum Beispiel Training Peaks, das ich verwende, da wird eben das gerechnet und das heißt, ganz grob erklärt, 100 Punkte Training Stress Score ist, wenn du 1 Stunde absolut maximal an deinem Limit fährst. Wenn du 1 Stunde gemütlich fährst, Grundlagenbereich, bist du so bei 30 bis 40 Training Stress Score. Und ich habe bei meinen besten 24-Stunden-Rennen meistens einen TSS-Wert gehabt von ca. 1000. Das heißt, das entspricht 10 Stunden Einzelzeit fahren oder 72 Stunden Grundlagentraining, wenn man jetzt sagen will, diese 1000 Punkte. Oder eben 24 Stunden, das meiste, was da geht. Das heißt, das Racer und Austria ist circa so hart wie 2 absolut maximal gefahrene 24-Stunden-Rennen direkt hintereinander.
Beziehungsweise, um das für Hobbyfahrer ein bisschen aufzumachen und ein bisschen größer zu machen, das Feld, das ist ein richtig, richtig hartes Trainingsmonat. Ist ungefähr ein TSS von 2000.
Ja, benutzt du den eigentlich auch für dich, wenn du deine Trainings dokumentierst und hochladest und anschaust und auswertest?
Ich schaue mal an. Aber es ist jetzt nicht so, dass der mein Leben bestimmt.
Okay. Nein, für mich ist das schon ein ganz wichtiger Wert. Also so, bei mir haben die durchschnittlichen Trainingswochen ca. 1000 Training Stress Score und in einem Trainingslager kann es 1500 oder 2000 in der Woche sein und bei diesem Rennen habe ich das halt quasi in 3,5 Tagen, aber ich glaube, da werden wir uns eine andere Episode mal hernehmen, um über solche Sachen mehr im Detail zu reden.
Was uns dann noch fehlt? Ein Endergebnis
fehlt uns noch. Ich würde jetzt auch gerade noch erwähnen, wie viel wir verbraucht haben, zum Beispiel an Essen und Trinken, also wie viel Kalorien ihr mir zugeführt habt.
Du hast, beziehungsweise wir haben dir 33.000 Kalorien zugeführt. Das sind ein bisschen über 11.000 pro Tag. Das ist eine ordentliche Menge. wenn man sich das vorstellt, es gibt, glaube ich, irgendwo auf deiner Webseite in den Tiefen deines Facebook-Profils ein Foto von dir mit einer Tagesration an 11.000 Kalorien vom RAM, was das in Bananen wäre. Und das ist ein ordentlicher Haufen. Und das, wenn man das sieht, dann versteht man auch, warum man bei so einem Rennen auf Flüssignahrung zurückgreift.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber meinen Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viele verschiedene Sportdrinks und Recovery-Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Weil es einfach simpel ist, weil es im Endeffekt für 81 Stunden Radfahren 81 Flascherl in Schuhe sind. Das heißt, es ist sehr einfach, das Konzept umzusetzen. Dazu das Kohlenhydrat-Elektrolytgetränk, wo auch nochmal ordentlich Kalorien drinnen sind. Und es ist einfach mit fester Nahrung. Wir haben ja vorher einmal geredet, dass ich im ganzen Rennen nur einmal am Klo war und das macht auch einen großen Unterschied. Und es wäre mit fester Nahrung, du würdest permanent Klopausen einlegen müssen und ja, für die Verdauung wäre es halt einfach ein Wahnsinn. Aber apropos WC-Pausen, wir haben ja das in einer der vorigen Episoden erwähnt, dass wir beim ersten Powernap die Hosen nicht gewechselt haben. Und dann haben wir noch erzählt von der WC-Pause auf der Billerhöhe oben, von der zweiten Schlafpause. Wie viel von die Hosen haben wir dann im Endeffekt braucht, weil ich habe ja pro Tag im Prinzip auch Hosen geplant und man sollte ja aus Hygienegründen regelmäßig die Hose wechseln, damit man keinen offenen Hintern kriegt.
Wir haben auch bei der zweiten Schlafpause die Hose nicht gewechselt und sind dann im Endeffekt mit einer Hose das ganze Rennen gefahren und haben 4 unbenutzte, ungebrauchte, frisch gewaschene Hosen wieder zurück ins Ziel genommen.
Wir haben viel zu viel mitgehabt, wir hätten noch deutlich einsparen können, aber es war so lustig, weil in der ersten Schlafphase, da denkst du so, 20 Minuten eigentlich, da zieht man sich nicht einmal aus, da habe ich, wenn überhaupt, gerade den Helm abgenommen und mich hingelegt, die Schuhe anlassen, aufgestanden, Helm auf und weiter. Und bei der Klopause haben uns, ja, es war kalt, ich habe gar nicht so geschwitzt, geregnet hat es auch und eine neue Hosen bringt nichts, weil ich sofort wieder nass. Und irgendwie, ohne jetzt das bewusst zu machen, gell, sind wir im Ziel draufgekommen, hoppala, irgendwie, die Hosen ist immer noch die gleiche.
Ja, einen Helm nimmst du ab zum Schlafen, weil sonst 20 Minuten mit Helm schlafen, dann hast du fix einen Schirmer-Snack. Dann haben wir das Rennen beendet. Aber das Witzige ist ja eigentlich, okay, eine Klopause, kann man schon nochmal weiterfahren mit der gleichen Hose, aber es hat ja so viel geregnet. Aber bevor es unangenehm worden ist, ist die Hosen immer wieder auftrocknet und es war nie mehr notwendig, die Hosen zu wechseln.
Es war jetzt keine perfekte Überleitung, aber wir könnten von der Hosen jetzt zum Ergebnis kommen. Also den ersten Platz haben wir jetzt eh quasi ausführlich besprochen. Zweiter geworden ist Robert Müller mit einer wirklich super guten Leistung, das von vielen vielleicht im Vorfeld nicht erwartet worden ist. Das war definitiv objektiv gesehen eine Überraschung, aber wir haben ja doch auf der Rechnung gehabt. Also ich glaube jetzt einmal, wir haben ein bisschen ein Gespür, wir haben ein bisschen Insiderwissen, auch wenn ja der Robert zum ersten Mal sowas gefahren ist, hat man im Vorfeld einfach irgendwie gewusst, er ist nicht einer, der nur ein Poser ist, sondern der nur groß daherredet, nämlich ganz im Gegenteil. Er hat durch seine anderen Rennen schon andeutet, dass er definitiv gut sein wird und das war er.
Ja, das sagen auch die Ultracycling-Beobachter, das hört man von der Race Across America und vom Race Around Austria immer, wenn der Strasser einen auf der Liste hat, dann kriegt er einen guten Startplatz, weil dann kann man sich darauf verlassen, dass das ein guter Mann ist. In Robert seine Zeit für einen Rookie, für einen Debütanten, wäre exklusive aller Zeiten von Christoph Strasser ein Streckenrekord. Das heißt, er ist der zweitschnellste Mensch, der die Strecke bewältigt hat bisher.
3 Tage, 16 Stunden, 22 Minuten hat der Robert Müller braucht, also ziemlich genau 5 Stunden hinter mir. Und Ralf Diskewiskur hat sie im Vergleich zu seinem ersten Solo Ra von 2017 um viele Stunden verbessert und war ganz deutlich unter 4 Tagen. Er ist nämlich gefahren
3 Tage, 21 Stunden.
Und das hat mich fast ein bisschen Laddown für den Ralf, weil ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich mir denke, der Ralf ist 10 Stunden hinter mir. Ich hätte mir erwartet, dass es ganz ein hartes Rennen wird mit ihm. Und 10 Stunden ist schon wirklich ein Riesenunterschied. Aber wir müssen nicht einfach sagen, es ist bei uns so sensationell gut gelaufen. Mit dem Streckenrekord unter 3,5 Tagen schaut es so jetzt ein bisschen noch ein Riesenrückstand aus, aber er ist trotzdem deutlich unter 4 Tagen gefahren. 3 Tage 21 ist auch eine der schnellsten Zeiten überhaupt. Und ja, für den Ralf war es halt blöd, dass wir so extrem schnell waren. Jetzt glaubt man, er ist halt weit hinten, aber er hat eine super Zeit gemacht.
Und der Robert Müller hätte wahrscheinlich noch 1-2 Minuten schneller sein können, wenn er seine Crew bei der letzten Schlafpause dabei gehabt hätte.
Ja, das ist eine Geschichte, ich finde es so großartig. Wir haben ja dann, du bist ja leider gleich, nachdem wir im Ziel waren und uns, es sind noch die Autos ausgeräumt worden und ich habe mittlerweile einmal ein paar Stunden hingelegt und dann am Nachmittag bist du quasi aufgebrochen in deinen Urlaub und hast den Partybetrieb oder die Feierlichkeiten am Abend dann nicht mehr miterlebt. Nach der Siegerehrung sind wir mit Robert Müller und seinen Betreuern im Fahrerbereich gestanden, wo es eben noch Getränke gegeben hat und wir haben uns austauscht und Anekdoten austauscht und es war so cool. Die ganze Partie vom Robert sind absolut sympathische, lässige, faire und lustige Leute. Wir haben so einen Spaß gehabt miteinander, haben gut gefeiert und da sind halt ein paar Anekdoten gekommen. Also der Robert hat tatsächlich Geschichten erzählt, wie schlecht es ihm gegangen ist am ersten Tag. Er hat Durchfall gehabt, er hat immer wieder aufs Klo gehen müssen, er hat sich komplett falsch ernährt. Er hat eigentlich so richtig Rookie-Fehler gemacht zu Beginn und wir haben sie schon auch bei den Zwischenzeiten gesehen, er hat eigentlich von diesen 5 Stunden oder fast alles am ersten Tag eingebüßt und ist danach wirklich gleich schnell gewesen wie ich. Und ein weiteres Riesenproblem für ihn war halt der Schlafentzug. Und er hat erzählt, dass er auf die letzten Kilometer eben von Bischofshofen bis ins Ziel hat er so ihre Sachen erlebt mit dem Schlafdefizit. Er hat immerfort geglaubt, dass er sich das Rennen nur einbüdert. Dann hat er eben geschaut, ob es irgendwo Aufsteller gibt, ob es Wegmarkierungen gibt, ob es Betreuerautos gibt, ob es eine Bandenwerbung gibt entlang der Strecken. Er hat alles nicht gefunden und hat sich gedacht, nein, das Rennen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Das büdert er sich nur ein. Und dann ist er tatsächlich schlafen gegangen. Seine Crew ist vorausgefahren, die haben was zum Essen gekauft. Er ist allein gewesen, hat erzählt, dass er komplett die Orientierung verloren hat und dass er dann einfach so in eine Pension eingekehrt ist und sich hingelegt hat.
Aber die Geschichte sollten vielleicht die, die dabei waren, selbst erzählen.
Weil das Großartige ist das, dass dann die Leute, die das mit dem Robert gemeinsam erlebt haben, uns dann auch wirklich eine Sprachnachricht geschickt haben, wo sie selber wirklich erzählen, was da genau passiert ist.
Ja, also wir waren die zwei, die den Robert bei Restaurant Austria kurz vorm Ziel, das waren glaube ich so 80 Kilometer vom Ziel, ja eigentlich per Zufall gesehen haben und haben also miterlebt, wie er total fertig war. Also der konnte kaum mehr auf dem Rad sitzen. Und das war direkt bei uns am Hotel, weil wir haben dort eine Woche Urlaub gemacht. Und dann habe ich gesagt, Robert, komm, jetzt geh mal hoch in unser Zimmerle, da kannst du jetzt mal eine Stunde lang ausruhen und dann kannst du schon weiterfahren. Gell?
Ja.
Und Robert hat das dann tatsächlich gemacht. Er ist dann mit uns aufs Zimmerle gegangen, hat sich hingelegt und ist, glaube ich, innerhalb von 3 Sekunden eingeschlafen.
Ja.
Und wir sind dann wieder raus aus dem Zimmer. Und wie war es dann?
Ja, ich habe immer versucht, irgendwie die Betreuer zu erwischen, weil ich wusste ja, die sehen, dass er nicht mehr fährt. Dann immer über Facebook geschaut, irgendwie versucht, eine Nummer rauszukriegen, nichts gefunden. Dann habe ich mich schon unten hingestellt, aber wir wussten ja auch, dass er weiterfahren muss und haben ihn nach 5 Minuten wieder aufgeweckt. Er hat gemeint, es war eine Dreiviertelstunde, haben ihm noch versucht, ein bisschen die Hände zu wärmen. Er hat gesagt, meine Hände sind so kalt. Mhm, genau. Dann hat er nur noch gefragt, wo muss ich hin? Wir so da lang. Und er ist aufs Rad gestiegen und weitergefahren wie eine Maschine.
Ja.
Treten konnte
er. Ja, und ein paar Minuten später ist er dann das Betreuerfahrzeug schon aus der anderen Richtung wieder zurückgekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, der war jetzt ein paar Minuten bei uns und er sitzt schon wieder auf dem Radl und alles ist gut. Und wir wussten ja auch, dass er ausreichend Vorsprung hatte. Und ja, letztlich hat es ja dann geklappt, er war ja dann Zweiter und alles war gut.
Ja, super. Danke.
Großartige Geschichte, einfach aus der Perspektive zu hören, es ist so witzig.
Ja, ich kann es einfach, wenn ich sehe, ich glaube, das gibt es gar nicht. Das ist doch wie aus einem Drehbuch in einem Film von einer Komödie. Das ist unfassbar. Vor allem, dass Leute, die diesen Sport mitverfolgen und wissen, dass es gar nicht gut ist, quasi jetzt wegen Schlafen zu legen, wenn er da noch will, sondern eigentlich sollst du motivieren, dass er weiterfährt und sie legen ihm in ihr Hotelzimmer auf die Gefahr hin, dass ihn die Crew nicht findet. Also es ist absolut irre. Zum Glück ist es gut ausgegangen.
Hat aber natürlich ein bisschen gekostet an Stehzeit, weil das wollte man vielleicht noch ergänzen. Jetzt, wenn man sich so ein GPS-File anschaut, da wird immer ausgeworfen die Bewegungszeit und die Zeit in Bewegung. Und aus der Differenz kann man die Stehzeit herausrechnen und die war jetzt bei dir über 3,5 Tage, 3,5 Stunden. Also es war wahnsinnig effizient, pro Tag im Prinzip 1 Stunde Stehzeit. Das heißt, da ist jede Stopptafel dabei, da sind rote Ampeln dabei, da ist die Schlafpause dabei. Also das war wahnsinnig effizient. Und das ist auch das, was wir immer predigen. So lang wie möglich am Radl sitzen bleiben.
Und da kann ich nur sagen, dass das wirklich ein Verdienst der Crew ist. Ihr habt mit dieser großartigen Crew-Leistung, sagen wir mal, die 21 Minuten gut gemacht, die wir durch Penalties umgebaut haben. Sonst wäre nämlich eine theoretische Zeit von 3 Tagen, 11 Stunden, 5 Minuten rausgekommen. Aber ein bisschen Verbesserungspotenzial muss man sich ja einfach auch behalten.
Sonst hat man keine Ziele mehr für die Zukunft.
Was ich zum Robert Müller einfach nur sagen möchte, ist, was mich beeindruckt, er ist ja Elite-Rennfahrer, fährt einmal Rundfahrten, hat er schon bei diversen Mehrtagesrennen Sprint-Trikots oder Bergtrikots gewonnen und er ist für mich einfach ein Faktor, der beweist, dass die körperlichen Fähigkeiten extrem wichtig sind, weil man hört so oft, dass es großteils im Kopf sich abspült und dass der Kopf wichtiger ist als der Körper. Beim Robert sieht man, körperlich ist der topfit als Rennfahrer und das ist einfach die Basis, dass ein schwächerer Radfahrer mit starker Psyche wird nicht so eine Zeit hinbringen. Du musst ein Top-Athlet sein, super austrainiert sein und er hätte wahrscheinlich mit mehr Erfahrung oder mehr mentaler Fokussierung ein paar Minuten noch schneller sein können, aber grundsätzlich ist der Robert ein Beweis dafür, wie wichtig die körperliche Fitness ist in so einem Rennen.
Das war das Race Around Austria 2020. Wir werden noch eine Folge machen, wo wir ein bisschen ein Fazit ziehen, wo du eins ziehst für dich, wo ich eins ziehe als Teamchef, der Seitenstart fehlerfrei war. Ziehen werden. Und wir würden euch bitten, damit die Folge nicht zu kurz wird, um ein bisschen Feedback. Das würden wir gern wie in der letzten Staffel ein bisschen einarbeiten, ein paar Fragen beantworten. Und ich hoffe, ihr hört uns auch die nächste Folge noch zu.
Ich freue mich schon auf die Abschlussfolge. Also nochmal ganz konkret, bitte schickt uns Fragen per E-Mail oder per Kommentare auf Instagram oder auf Facebook mit dem Hashtag Sitzfleisch. Und wir freuen uns drauf, dass wir einfach noch Fragen zum Racing und Austria, Fragen generell zum Ultra-Radlfahren beantworten können. Und wir hören uns wieder in einer Woche.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.